Willkommen zum MNEXT Podcast, Folge Nummer 47 vom 4. Juli 2025. Schön, dass ihr zuhört. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Dies ist die zweite Folge unseres Podcast-Sommer-Dreiteilers zu den Themen Narzissmus, Kränkung und Wertschätzung mit dem Psychiater, Psychotherapeuten, Neurologen, Gerichtsgutachter und Bestsellerautor Professor Dr. Reinhard Haller. Willkommen zurück. Hallo, Herr Haller.
Hallo.
Ich möchte jetzt gerne mit Ihnen über Kränkung sprechen, der Sie ein ganzes Buch gewidmet haben, Die Macht der Kränkung. Der Ausdruck Kränkung steht im Deutschen sowohl für die aktive als auch für die passive Form, für das Kränken anderer und das eigene Gekränktsein. Kränkung ist kein wissenschaftlicher Begriff, dennoch, was ist eine Kränkung? Was gilt als Kränkung und worin liegt ihre Macht?
Es ist tatsächlich so, dass sich die Wissenschaft um Kränkungen nicht gekümmert hat. Es gibt dafür keine Definition, keine nähere Beschreibung, nicht einmal eine Diagnose. Und im täglichen Leben ist es aber ganz anders. Dort spielen Kränkungen meines Erachtens eine sehr große Rolle. Ich bin selbst Arzt, Facharzt und habe in den Jahren meines Studiums, wo ich also eigentlich für Krankheiten ausgebildet worden bin, den Ausdruck Kränkung überhaupt nie gehört. Und selbst später in der Ausbildung als Psychotherapeut war man schon auch manchmal gekränkt, wenn Kolleginnen und Kollegen größere Karriereschritte gemacht haben oder bessere Papers zur Publikation gebracht haben. Aber als Inhalt habe ich es nie erfahren. Und auch später in meiner beruflichen Tätigkeit, da habe ich immer festgestellt, die Therapeutinnen und Therapeuten, die wollen alle Traumen behandeln, also seelische Erschütterungen ersten Ranges. Aber dabei handelt es sich oft gar nicht um diese großen Dinge, sondern um Kleinigkeiten, eben um Kränkungen. Und im subjektiven Erleben eines Menschen können Kränkungen eine unglaublich wichtige Rolle spielen. Von außen betrachtet, objektiv gesehen, sind es Kinkerlitzchen und Kleinigkeiten. Und das, glaube ich, ist eben die Herausforderung, die sich im Umgang mit Kränkungen stellt, dass man eine gewisse Kränkungssensibilität entwickelt. Also es geht jetzt überhaupt nicht darum, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt alle ganz gekränkt und mimosenhaft durch die Welt weitergehen, sondern es geht darum, dass man das Gespür bekommt, habe ich vielleicht jemanden gekränkt, habe ich dessen Kränkungsgrenze überschritten und letztlich habe ich damit vielleicht etwas angerichtet, was ich gar nicht wollte. Kränkungen sind nachhaltige Erschütterungen des Selbst und seiner Werte. Also das heißt, es geht nicht um etwas, was akut vorübergeht, sondern es ist nachhaltig. Es sind keine Explosionen, keine heftigen Effekte, sondern es sind nur unter Anführungszeichen Erschütterungen. Aber sie zielen immer auf das innerste Ich, auf meinen Selbstwert und auf unsere Werte, die wir sonst haben. Und wenn es dort zu Verletzungen kommt, dann reagieren wir äußerst empfindlich. Das große Problem ist, dass wir Kränkungen nicht zugeben, nicht besprechen, dass wir sie versuchen, hinter der Maske der Coolness zu verbergen und dadurch von den anderen Menschen gar nicht bemerkt wird, wie sie uns kränken und was uns gekränkt hat und dadurch auch die Entschärfung der Kränkungen verhindert wird, denn wenn man sie zur Sprache bringt, kann man sie ein Stück weit auch wesentlich milder gestalten und kann man besser mit ihr umgehen. Aber in einer Gesellschaft, in der die Maske der Coolness das Ideal ist, haben Kränkungen sozusagen einen schweren Stand, was aber nicht heißen soll, dass sie nicht in ihrer Vielfalt unglaubliche Auswirkungen haben. Kränkungen sind nicht große schicksalshafte Schläge. Kränkungen sind die vielen, vielen kleinen Stiche, die jeder von uns erleidet. Ich bin überzeugt davon. unsere Hörerinnen und Hörer haben heute auch schon irgendeine Kränkung erlitten. Und ich könnte jede und jeden von Ihnen fragen, was ist die größte Kränkung Ihres Lebens? Und es käme sofort wie aus der Pistole geschossen die Antwort heraus, weil man jetzt endlich einmal zur Sprache bringen kann, was für mich wichtig ist, ohne dass ich Angst haben muss, deswegen als Weichei und Warmduscher abgetan zu werden.
Sie schreiben, dass Kränkungen im Extremfall zu Gewalttaten oder gar Terrorakten führen können. Welche Beispiele fallen Ihnen dazu ein?
Kränkungen sind meines Erachtens eine psychologische Weltmacht. Das mag jetzt übertrieben erscheinen, es ist aber tatsächlich so. Kränkungen führen zu vielen psychischen Problemen, zu den ganzen psychosomatischen Leiden. Nach dem Wort, was kränkt, macht krank. Und was beleidigt, erzeugt Leid. Kränkungen können beispielsweise Ursache von Suchterkrankungen sein. Wenn jemand gekränkt worden ist in seinem Leben und das mit sich herumträgt, dann ist es ja nur allzu verständlich, dass er ab und zu mal vor ein paar Stunden vielleicht das Ganze vergessen will oder dass er sich im wahrsten Sinn des Wortes mit Kokain beträufelt, nicht nur körperlich, sondern auch die Verletzungen seiner Seele und sich daraus dann halt im Laufe der Zeit eine Abhängigkeit entwickeln kann. Kränkungen sind ein Hauptproblem in den Partnerschaften. Wenn zu mir Menschen kommen zur Partnerschaftsberatung, dann heißt es fast immer, ich werde oft gekränkt, ich werde nicht wertgeschätzt und dass ich nicht wertgeschätzt werde, ist die größte Kränkung, die ich immer mitmachen muss. Kränkungen können Freundschaften in Feindschaften umwandeln. Es gibt ja derzeit ein aktuelles Beispiel in den USA, wo die zwei mächtigsten Männer oder der mächtigste und der reichste ja plötzlich ihre Freundschaft ins Gegenteil verkehrt haben, aufgrund auch von Kränkungen letztlich. Und Kränkungen treiben Amokläufer und Terroristen. Wenn man beispielsweise ein Delikt, das sich immer noch nicht erfassen kann und auch nicht wirklich erklären kann, das sogenannte School Shooting, also das, was man fälschlicherweise als Schulamoklauf bezeichnet. Es ist nämlich in Wirklichkeit ein Massaker, kein Amoklauf. Wenn man das psychologisch näher analysiert, dann kommt man erstaunlich oft drauf, dass hier nicht die üblichen verdächtigen Ursachen vorliegen, also psychische Störungen oder übermäßiger Drogenkonsum oder übermäßige Verwendung von Gewaltvideos und so weiter, sondern es sind subtile Kränkungen, die dann dazu führen, dass oft lange Zeit später die Menschen an den Ort zurückkehren, wo sie subjektiv am meisten gekränkt worden sind. Und das ist in einem bestimmten Lebensalter natürlich die Schule. Und dort ein Massaker anrichten, um sich zu rächen für die Kränkung, die sie erlitten haben. In einem der großen Amokläufe dieser Art oder Massaker dieser Art in Deutschland, wo der Täter überlebt hat, ein 18-jähriger junger Mann, befragt nach seinem Motiv, hat er gesagt, wir haben vor 7 Jahren, da war er 11, eine Klassenfahrt nach Rom gemacht und da wollte keiner mit mir ins Doppelzimmer. Verstehen Sie, eine absolute Kleinigkeit, die jeder von uns schon oft in irgendeiner Form mitgemacht hat. Aber bei diesem Jungen hat es eben das Gefühl ausgelöst, aha, mich mag man nicht, ich gehöre nicht dazu, ich werde ausgeschlossen, die anderen schon, ich nicht. Mit dem ist er nicht wirklich fertig geworden. Nach außen zeigt man das nicht, man holt sich keine Hilfe. Und dann entwickelt sich etwas, was hier weiterwühlt wie ein Eiterherd unter einer gesunden Haut, der irgendwann einmal zum Durchbruch kommt. Ein schönes Bild für die Macht der Kränkung stammt für mich aus der Chaostheorie. Die dortigen Wissenschaftler haben berechnet, dass unter bestimmten Bedingungen in glücklicherweise seltenen Fällen letztlich der Flügelschlag eines Falters in Amazonien, jeden Tag milliardenfach vorkommend, ein paar Wochen später einen Wirbelsturm in Texas verursachen kann. Das ist Kränkung. Eine Kleinigkeit, die sich unter bestimmten Bedingungen zu einer Katastrophe ausweiten kann.
Manche Menschen sind schneller gekränkt als andere. Auch die Ursachen sind häufig unklar. Für Kränkungen gibt es keine typischen Muster oder Strukturen. Jede Person versteht unter Kränkungen etwas anderes und reagiert auch unterschiedlich drauf. Sie beschreiben Kränkungen als eine Art Kommunikationsprozess mit einem Kränkungsabsender, einer Kränkungsbotschaft und einem Kränkungsempfänger. Gibt es etwas, das allen Kränkungen gemeinsam ist, unabhängig davon, wie unterschiedlich sie sich zeigen?
Sehr wohl. Kränkungen sind im Prinzip keine Emotion, sondern es sind soziale Interaktionen, die sich abspielen zwischen drei Polen, die Sie genannt haben, zwischen jemandem, der kränkt, also der Kränkungsabsender. Und hier gibt es eine Faustregel, nämlich wenn mich etwas schwer kränkt, muss der Absender für mich wichtig sein, ob ich will oder nicht. Wenn jemand unwichtig ist, kann er mich nicht kränken. Also das heißt, wenn man im Internet Kränkungen ausstößt, dann wird das heute, glaube ich, niemanden mehr sonderlich irritieren, in der Regel, wenn es nicht gerade Internetmobbing ist, weil man eben sagt, naja, die Anonymschreiber, das ist eine eigene Gruppe und für denen, die sind mir nicht so viel wert, dass sie mich wirklich kränken können. Wenn man am Arbeitsplatz sagt, ich bin mit dir nicht zufrieden oder mich nicht zu einer Besprechung einlädt oder mir Informationen vorenthält, also Kleinigkeiten, dann wird es die meisten Menschen schon kränken. Und wenn sie zu Hause zu ihrem Partner kommen und der bringt irgendeine Kränkung an, dann bekommen sie Panikattacken. Also von der Wichtigkeit der Person hängt die Schwere der Kränkung ab oder umgekehrt. Darum müssen wir immer, wenn uns etwas sehr kränkt, fragen, weshalb ist diese Person für mich so wichtig? Der zweite Pol ist die Seite des Kränkungsempfängers. Und auch hier gibt es eine Faustregel, die heißt also, Kränkungen können nur dort ansetzen, wo wir unsere sensiblen Stellen haben und wo sich unsere Werte befinden. Also das heißt, wenn etwas in mir diesbezüglich keinen Sensor hat, dann kann es mich nicht kränken. Wenn ich hingegen sensibilisiert worden bin, weil ich schon früher das schwarze Schaf war, dann genügen später vielleicht Kleinigkeiten, also Kränkungen, um die mühsam verheilte Haut zum Platzen zu bringen. Oder wenn die Werte eines Menschen gekränkt werden, dann kann das oft enorme Reaktionen haben. Denken wir beispielsweise an diesen Anschlag Charlie Hebdo, wo Islamisten gesagt haben, uns kränkt es, wenn die Ehre des Propheten letztlich durch Karikaturen entwürdigt wird. Also das haben sie als Angriff auf ihre Werte betrachtet. Naja, und das hat dann 8 Menschen und auch 3 Tätern im Übrigen das Leben gekostet. Und da sieht man, was Kränkungen anrichten kann. Und auf Seiten der Kränkungsbotschaft, also des Inhalts der Kränkung, lautet diese Faustregel, kränken kann uns nur, was einen wahren Kern beinhaltet. Und je größer die Kränkung ist, desto wuchtiger muss der dahinter steckende wahre Kern sein. Also das heißt, wir können Kränkungen dann durchaus auch als Lehre benutzen. Die Buddhisten sagen ja, dein größter Feind ist dein bester Lehrer. Die größte Kränkung kann auch eine gute Lehre sein.
Kränkungen resultieren oft aus unerfüllten positiven Erwartungen, unrealistischen Zielen und der daraus resultierenden Enttäuschungen. Können Sie uns anhand eines Beispiels erklären, wie Kränkungen aus solchen Enttäuschungen entstehen und warum sie uns so tief treffen?
Kränkungen bewirken bei Menschen zweierlei. Also neben diesem vorher schon genannten Angriff auf das innerste Ich geht es immer um die Verletzung des Gerechtigkeitsgefühls und um das Hervorrufen von Enttäuschungen. zum Gerechtigkeitsgefühl muss man sagen, dass das einer der wichtigsten menschlichen Werte ist. Der wird oft maßlos unterschätzt, auch in der Psychotherapie meines Erachtens viel zu wenig bearbeitet. Gerade bei jungen Menschen ist das Gerechtigkeitsgefühl ein unglaublich sensibler Indikator. Warum gehen Menschen freiwillig ins soziale Jahr oder in den Kibbutz? Warum leisten sie freiwillige Sozialdienste? Weil sie immer sagen, es geht dabei um eine gerechte Sache. Oder warum schließen sie sich im negativen Sinn einer terroristischen Organisation an? Weil sie sagen, die kämpfen um die Gerechtigkeit letztlich. Und wie sensibel dieses Gerechtigkeitsgefühl ist, das sieht man vielleicht anhand folgender Daten. Es gibt in unserer Gesellschaft sogenannte Querulanten. Ich sage es dazu etwas milder. Ich sage, das sind Gerechtigkeitsnarzissen. Also das heißt, die haben ein etwas überspanntes Gerechtigkeitsgefühl. Mein Gerechtigkeitsgefühl ist das einzig Richtige und alles andere gilt nicht. Und das wird durchgesetzt, mag es kosten, was es will. Diese Gerechtigkeitsnarzissen verursachen 16% der Justizarbeit. Da muss man dazu sagen, sie haben eine Prävalenz von 0,2% in der Bevölkerung, sind aber dafür verantwortlich, dass in diesem blühenden Wirtschaftsbetrieb, der die Justiz ja auch ist, letztlich 16% der Kräfte gebunden werden durch die Eingabe von Gerechtigkeitsfanatikern. Und in Deutschland hat es einmal eine Untersuchung gegeben, die da sagt, ich traue mir das immer fast nicht zu sagen, aber die ist zum Schluss gekommen, dass 70% der Arbeit des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe auf die Eingaben von Querulanten zurückzuführen sind, von gekränkten Menschen. Also da sieht man, was Kränkungen auch in diesem Bereich durchaus anrichten können. Und das geht aber natürlich ein Stück weiter, das geht hinein bis auch in die große Politik. Wenn Historiker heute die Ursache von großen Kriegen analysieren, dann kommen natürlich oft Dinge wie Arbeitslosigkeit oder überspitzter Nationalismus und ethnische Konflikte zur Sprache, aber zunehmend auch die sogenannte Kränkungshypothese, die Demütigungshypothese. Also beispielsweise, man kann den Ersten Weltkrieg ein Stück weit erklären, dass damals dem mächtigen Habsburgerreich der Thronfolger, der im Übrigen ja sehr unbeliebt war bei der Bevölkerung, weggeschossen worden ist und der greise Kaiser gesagt hat, das können wir uns nicht gefallen lassen, das ist eine Beleidigung, und Serbien den Krieg erklärt hat, 20 Millionen Tote sind dadurch letztlich ausgelöst worden. Und wenn man den Zweiten Weltkrieg psychologisch auch zu betrachten versucht, was ist hier passiert? Hier ist einer gekommen, den ich in keiner Weise entschuldigen will, ich will es nur erklären, aber der aus eigenem Erleben gewusst hat, wie sich Kränkung anfühlt, sehr demütigend, der war Kryptarchist, hat nie eine Freundin gehabt, hat die Aufnahme in die Kunstakademie nicht geschafft, war arbeitslos, hat als Straßenmaler versucht, sein Geld zu verdienen, niemand hat die Bilder gekauft, hat kein Dach über dem Kopf gehabt, Arbeiterwohnheim, und der hat eben gespürt irgendwie, wenn man die Kränkung anspricht, damit kann man die Massen emotionalisieren, und in seinen Reden hat Hitler das dann ja auch gemacht. Er hat es verstanden, so dieses Kränkungsgefühl. Niemals ist ein Volk so gedemütigt worden wie das Deutsche im Ersten Weltkrieg. Die Menschen dadurch also zu erreichen, und hat natürlich dann auch die Lösung gleich mitgeliefert mit dem tausendjährigen Reich und mit dem Herrenmenschen und mit all diesen Dingen. Also dass man also schon sagen kann, neben anderen Dingen hat diese Kränkung sicher eine große Rolle gespielt, und ich bin überzeugt davon, ohne dass ich jetzt den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine nur im geringsten entschuldigen will. Also ich weiß schon, was hier dahinter stecken muss, wenn man getötete Kinder und Greise und hunderttausende junger Menschen sozusagen bedenkt. Aber trotzdem, glaube ich, wird man historisch gesagt, hier hat die Kränkung, indem man halt einfach einem narzisstisch gewordenen Führer erklärt hat, dein Reich ist nur mehr eine Regionalmacht und so weiter, dass das hier in der Genese auch eine ganz wichtige Rolle spielen wird. Insofern empfehle ich schon, dass wir alle lernen, mit Kränkungen besser umzugehen. Ein wesentliches Merkmal der Kränkung ist die Enttäuschung. Was sagt uns dieser Ausdruck? Er sagt uns, es ist jemand getäuscht worden, sonst kann es ja keine Enttäuschung geben. Und wer ist bei der Kränkung getäuscht worden? Die bittere Erkenntnis lautet: Ich. Das heißt, ich kann jetzt nicht meinen Frust projizieren auf jemand anderen oder irgendjemandem die Schuld zuschieben, sondern es bleibt die bittere Erkenntnis: Ich habe mich reinlegen lassen, ich habe die Situation nicht überblickt, ich war so blöd, dass man mich letztlich täuschen hat können. Ich bin also jetzt erst draufgekommen, was der oder die tatsächlich für eine Persönlichkeit ist, was sie mir vorgemacht hat. Ich bin drauf hereingefallen. Und das ist das Allerbitterste bei der Kränkung, diese Erkenntnis, diese Enttäuschung, die man hat gegenüber der eigenen Person.
Ein positives Selbstwertgefühl ist die wichtigste Voraussetzung für psychische Gesundheit. Kränkung ist, wie Sie schreiben, eng verknüpft mit Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und Selbstachtung. Angriffe auf die Wertewelt bilden die Hauptzielrichtung von Kränkungen, weil das Ich in seinem innersten Kern, im Zentrum der Persönlichkeit, an der empfindlichsten Stelle getroffen wird, haben Sie auch gerade noch mal erläutert. In der Psychologie gehört Entwertung zu den zentralen Begriffen überhaupt. Sie steht für die Geringschätzung einer Person oder einer Gruppe. Gibt es eine Zunahme von Entwertung, eine zunehmende kränkende und gekränkte Gesellschaft?
Kränkungen ziehen sich durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Im Übrigen auch durch die ganze Kriminalgeschichte. Wenn wir auf einen anderen alten Mythos zurückkommen als auf jenen des Narzissus, bei dem Kränkungen ja auch eine enorme Rolle spielen, ist es die am Anfang des Alten Testamentes, der Bibel stehenden Geschichte des Urverbrechens. Also das Urverbrechen war der Brudermord von Kain an Abel. Und das Urmotiv dieses Urverbrechens war im Prinzip eine Urkränkung, könnte man so sagen. Was ist hier passiert? Sie wissen, Kain war ein Ackerbauer, Abel war ein Viehzüchter, sie bringen beide Gott ein Opfer dar, ein Fleischopfer Abel, ein vegetarisches Opfer Kain. Und Gott betrachtet das Fleischopfer positiv, während er das andere gar nicht beachtet. Und diese Kleinigkeit kränkt den Kain furchtbar. Und er sinnt auf Rache. Und Gott erkennt das und spricht zu ihm aus dem Busch und liefert dann meines Erachtens auch die beste Definition, die es für Kränkung überhaupt gibt. Er sagt zu ihm: Kain, du trägst in dir ein lauerndes Tier. Das ist alles gesagt, was es über Kränkung zu sagen gibt. Er trägt in sich etwas, ganz genau weiß er nicht, was es ist. Es ist aber auf jeden Fall etwas Aggressives, es ist etwas Böses und es wird irgendwann einmal wie ein lauerndes Tier zuschlagen. Wir wissen nicht wann. Damit ist so diese ganze Macht der Kränkung sozusagen beschrieben und es ist dann auch tatsächlich so. Und mir scheint interessant, wie dann mit diesem Kränkungsmord letztlich umgegangen wird. Kain wird ja nicht nach Auge um Auge, Zahn um Zahn bestraft oder Ähnliches, sondern er bekommt eine privilegierte Strafe, weil es eben unter Anführungszeichen eine Kränkung war. Er wird des Landes verwiesen, aber gleichzeitig auch geschützt mit dem Kainsmal. Man darf ihm nichts antun. Und das sagt im Prinzip, dass man schon in uralten Zeiten mit Kränkungen einen ganz besonderen Umgang gehabt hat, den ich heute manchmal vermisse. Ich glaube tatsächlich, dass es in unserer Zeit zu einer Zunahme der Kränkungen gekommen ist. Und zwar möchte ich vielleicht sagen, zu einer Zunahme sowohl der Kränkbarkeit der Menschen als auch des aktiven Kränkens, das heute eben mit Hilfe der modernen Medien geschehen kann, andere Menschen zu entwerten, zu beschämen, an den großen Pranger zu stellen, vor der ganzen Welt, vielleicht für alle Zeiten und Ähnliches, und aber gleichzeitig auch von der eigenen Kränkbarkeit. Auch hier zeigt sich, dass die Hypersensibilität zugenommen hat. Es gibt eine amerikanische Untersuchung, die besagt, dass 19% der jungen Erwachsenen unter Hochsensibilität leiden. Und damit ist natürlich auch immer verbunden eine erhöhte Kränkbarkeit, wenn ich zu sensibel, zu dünnhäutig bin. Und auf der anderen Seite das vorher besprochene Thema des Narzissmus. Wenn ein Hauptmerkmal des Narzissmus die Kränkbarkeit ist und der Narzissmus in unserer Gesellschaft zugenommen hat, dann hat damit natürlich auch automatisch die Kränkbarkeit Schritt gehalten, sodass wir also schon sagen müssen, wir können das heute auch beispielsweise im Verbrechen beobachten, dass letztlich hier immer kleinere Motive oft bei furchtbaren Verbrechen zugrunde liegen. Und diese kleineren Motive sind nichts anderes als Kränkungen. Oder ein anderes Beispiel wäre das berühmte Mobbing, das ja auch sehr stark zunimmt. Und was ist denn Mobbing bitte anderes als systematisches Kränken? Wenn sich Menschen gemobbt fühlen, dann sagen sie, zwar, ich bin da durch die Hölle gegangen an meinem Arbeitsplatz, wie ich da behandelt worden bin, das war wirklich grausam. Wenn man dann aber fragt, was sind diese Grausamkeiten, dann sagen sie nicht, mein Chef ist mir an die Gurgel gegangen oder hat mir mit dem Messer bedroht, sondern sie sagen, man hat mich nicht beachtet, man hat mir Informationen vorbehalten, man hat mich bei der Vorrückung nicht berücksichtigt, man hat meinen Gruß nicht erwidert. Eine Frau hat mir kürzlich einmal gesagt, man hat mich immer nur ins CC gesetzt und nie als Hauptadressat. Und aus dem heraus entsteht sozusagen das Gefühl, ich werde nicht gemocht, ich werde nicht geliebt, ich werde nicht anerkannt, und können sich dann solch furchtbare Dinge entwickeln, dass immerhin 2% der Berufsunfähigkeitspensionen inzwischen auf Mobbinghandlungen zurückzuführen sind. Und allein das besagt, was diese vielen kleinen Stiche letztlich bewirken können.
Sie beschrieben in der vorigen Folge, dass sowohl eine Unterversorgung mit Zuwendung und Aufmerksamkeit als auch eine Überbehütung durch die Eltern Kinder später nicht nur zu Narzissmus führen, sondern Menschen auch grundsätzlich kränkungsanfälliger machen können. Beides kann dazu führen, dass Menschen ein schwaches Selbstwertgefühl entwickeln und dünnhäutig reagieren. Können wir solche frühen Muster aus der Kindheit später im Leben wieder aufbrechen, oder bleibt unser Umgang mit Kränkung, Zurückweisung oder mangelnder Anerkennung ein Leben lang geprägt?
Kränkungen kann man durchaus bewältigen. Man kann den Umgang mit Kränkungen so gestalten, dass man keinen größeren Schaden nimmt. Und das ist das Problem, das sich hier eben ergibt. Wir sprechen nicht über Kränkungen. Ein starker Mann wird doch niemals zugeben, dass er durch eine solche Kleinigkeit irritiert worden ist. Eine taffe Frau wird doch niemals mit ihrem Selbstbild vereinbaren können, dass sie durch einen schiefen Blick, durch eine abwertende Bemerkung nahezu aus der Bahn geworfen ist. Und damit verhindern wir gleichzeitig schon den Zugang zur Lösungsmöglichkeit, nämlich wenn wir über unsere Kränkungen tatsächlich angstfrei sprechen können, ohne dass wir den Eindruck haben, jetzt verliere ich unser Gesicht, werden sie zum Teil schon gelöst. Das Ansprechen von Kränkungen entschärft sie. Und das, glaube ich, ist deswegen auch der Weg, der dazu führt, dass wir in unserer gekränkten und kränkenden Gesellschaft besser zurechtkommen können, dass wir die Dinge wieder zur Sprache bringen. In der Erziehung ist es von besonderer Wichtigkeit, dass wir bei den Menschen, ich sage dazu den etwas befremdlichen Ausdruck der Rechthaltigkeit erzielen. Also das heißt, sie sollen nicht zu dünnhäutig sein, also nicht zu übersensibel, weil sie dadurch als extrem verletzlich sind, aber auch nicht zu dickhäutig, weil sie dadurch gefühllos würden. Also auch die psychische Haut sollte jene erfüllen, die eine gesunde Haut uns zu geben vermag, nämlich dass sie uns Sicherheit gibt, Geborgenheit gibt, Kontakt gibt zu anderen Menschen, Gefühl gibt, letztlich auch zur Versorgung, zum gesunden Körpergefühl und so weiter beiträgt. Das wäre das eigentliche Ziel. der Erziehung. Ich weiß, dass das sehr schwierig ist. Ich habe dazu auch kein Patentrezept. Aber ich denke, dass wir in diese Richtung gehen müssten, den Menschen einerseits einiges zuzumuten, ihnen Problembewältigungsstrategien zu vermitteln, sie selbst aufstehen lassen, wenn sie einmal gefallen sind, an ihre positiven Kräfte appellieren, wenn es zu einer Krise kommt. Und auf der anderen Seite bringen durchaus auch das erforderliche Maß an Zuwendungen und Unterstützungen, Vertrauen übermitteln.
Kann auch eine überbehütete Haltung von Führungskräften gegenüber Mitarbeitenden zu erhöhter Kränkungsanfälligkeit in der Belegschaft führen?
Unzweifelhaft. Das Zauberwort in diesem Zusammenhang heißt die richtige Kritik. Ich werde immer wieder gefragt, wenn ich Ihre Kränkungshypothesen ernst nehme, dann darf ich ja einen Auszubildenden überhaupt nicht mehr kritisieren. Das ist grundsätzlich falsch, denn Kritik kann natürlich etwas sehr Wertschätzendes sein und keinesfalls kränkend. Wenn sie aber letztlich so gestaltet wird, dass man den Menschen vermittelt, sie sind überhaupt schlecht und machen alles falsch und können nichts richtig machen und Ähnliches, also wenn sie persönlich untergriffig behandelt werden, dann ist natürlich Kritik etwas sehr Kränkendes. Wenn man hingegen die so vermitteln kann, dass man sagt, setzen wir uns einmal zusammen, hirnen wir gemeinsam aus, wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt, wo die Stärken, wo die Schwächen sind, dann ist das im Prinzip etwas sehr schwer Wertschätzendes und wird keinesfalls als kränkend empfunden. Aber das Wesen der Kränkung ist eben diese Kleinigkeit von außen betrachtet, aber die Subjektivität, die eben dazu führen kann, dass solche Nichtigkeiten die Welt bedeuten können. Und ich glaube, wenn wir manchmal nachfragen würden, habe ich dich gekränkt oder ich wollte dich nicht beleidigen, dann würde man viel, viel Unglück verhindern können. Ich habe mal folgendes Erlebnis gehabt in meinem Krankenhaus, das auf halber Berghöhe liegt. Da war ein wunderschöner Herbstmorgen, bei dem im Tal unten noch Nebel lag und das Krankenhaus bereits in der Morgensonne erstrahlte. Und da kommt am Vormittag ein Mann in mein Zimmer gestürzt, unangemeldet, aufgelöst, durchnässt. Und sagt mir, er war unten im Tal und wollte sich das Leben nehmen. Er ist in den Fluss gewartet. Und jetzt wird die Geschichte ein bisschen kitschig, aber es ist trotzdem wahr. Und wie er also da hineingeht in den Tod, er war nicht Schwimmer, da reißt ein Nebel auf und er sieht das Krankenhaus strahlen und denkt sich, da gehe ich vorher gerade noch hin. Diesem Mann hat absolut nichts gefehlt. Der war sehr gesund, sehr fit, sportlich. Der hat auch psychisch keine Krankheiten gehabt, kein Suchtproblem, eine schöne Stelle im unteren Management. Er hat Haus gehabt, Familie, eine gute Partnerschaft. Mit einem Wort, nichts hat ihm gefehlt. Außer am vergangenen Jahreswechsel hat man in seiner Firma Bonuszahlungen erteilt und ihm nichts dazu gesagt. Er hätte dieses Geld gar nicht gebraucht. Aber das hat ihn beschäftigt. Das hat ihn gewurmt. Er hat gesagt, aha, ist man mit mir nicht zufrieden? Warum die anderen schon, ich nicht? Meine Leistung war doch nicht so schlecht. Warum sagt man nichts dazu? Warum gibt man mir keine Erklärung? Das hat er mit niemandem besprechen können, weil er wollte nicht zugeben, dass ihn das furchtbar irritiert. Und er ist dann so in eine Art Zermürbungsprozess verfallen, hat darüber gegrübelt, hat in der Nacht nicht mehr schlafen können, wollte es nicht einmal mit seiner Frau besprechen, hat dann Druck auf der Brust bekommen und vieles andere mehr, sodass er sich gesagt hat, ich werde unter den Bedingungen nicht mehr weiterleben. Und nur durch einen Zufall ist diese innere Entwicklung nach außen gut ausgegangen. Und das ist Kränkung. Sozusagen ein schöner, heiler, gesunder Tag. Hinter dieser schönen Kulisse verbirgt sich etwas, was zum Tod eines Menschen geführt hätte, wenn nicht Zufall eingegriffen hätte. Das ist genau Kränkung, etwas, was wir nicht mitbekommen, was aber subjektiv den Menschen zu diesem furchtbaren Entschluss, nicht mehr weiterleben zu wollen, getrieben hat.
Kränkungen können Unternehmen und ihre Mitarbeitenden krank machen, Karrieren zerstören. Welche Rolle spielen Kränken und Gekränktsein für Menschen in Führungspositionen? Welche Kränkungen passieren speziell im Berufsleben? Und nehmen wir den Mangel an Wertschätzung vielleicht jetzt noch raus? Darüber sprechen wir im Anschluss noch ausführlich.
Ich glaube, es ist erforderlich, dass man in Führungspositionen, aber auch als Mitarbeiter, ein anderes Kränkungsbewusstsein entwickelt. Dass nämlich manche Dinge, die scheinbar wirklich nicht wichtig sind, für die betroffenen Personen einen extrem hohen Wert haben können. Und dafür sollten wir eine gewisse Sensibilität entwickeln. Und das trägt dann im Übrigen auch dazu bei, dass etwas gefördert wird, von dem einer der intelligentesten Menschen unserer Zeit, der verstorbene Stephen Hawking, das ist dieser Astrophysiker und Kosmopolit, der im Rollstuhl gelebt hat, gesagt hat, es ist für das Überleben der menschlichen Rasse das Allerwichtigste, nämlich die Empathie. Und Stephen Hawking hat eben immer diese These vertreten, das Überleben der Menschheit hängt davon ab, ob sie den Weltraum besiedeln kann. In seinem Alter, rückblickend, als er auch eine gewisse Gelassenheit erreicht hat, hat er gesagt, es hängt davon ab, ob wir die Empathie als einziges Menschliches noch rüberbringen, weil alles andere nehmen uns Computer, Roboter letztlich ab, aber sie werden niemals fühlen können, dass ich fühle, wie du fühlst. Und das wird das Entscheidende sein für das Fortbestehen der Menschheit. Und so frage ich, was gibt es denn, wenn wir unter diesem Empathiemangel leiden, für ein besseres Empathietraining, als sich manchmal zu fragen, bin ich jetzt gekränkt worden? Oder habe ich vielleicht die Kränkungsgrenze meines Mitarbeiters, meines Vorgesetzten, meines Untergebenen verletzt? Das ist doch Empathietraining pur. Und insofern, glaube ich, können Kränkungen letztlich auch durchaus dazu herangezogen werden, um etwas Positives weiterzuentwickeln.
Kann Burnout auch eine Folge von Kränkung oder geringer Wertschätzung sein?
Wenn man über Burnout spricht, und das geschieht heute sehr häufig, die Burnout ist ja außerhalb der Corona-Pandemie die wichtigste medizinische Diagnose überhaupt. Sie wird natürlich auch inflationär verwendet, das ist ein schöner, ein sehr treffender Ausdruck, aber man spricht damit offensichtlich etwas an, was das Lebensgefühl der heutigen Menschen ausmacht, nämlich das Gefühl, überfordert zu sein, dass die inneren Batterien leer sind, dass ich einfach nicht mehr kann, dass ich irgendwann seelisch übermüdet bin. Und dass diese inflationäre Verwendung auch für schwerere Krankheiten, die man heute als Burnout bezeichnet, sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass es das echte Burnout tatsächlich gibt und dass bis im Jahr 2050 nach einer Berechnung der Weltgesundheitsorganisation die depressiven Zustände, zu denen Burnout ganz vornehmlich gehört, die wichtigste Krankheit der Menschheit überhaupt sein werden, also wichtiger als Herz-Kreislauf, wichtiger als Krebserkrankungen. Und dementsprechend kann ich diese Frage nur bejahen. Natürlich gibt es das Burnout, das führt man in der Regel auf Überlastung zurück, auf Multitasking, auf den Stress und auf alle diese Dinge. Aber es gibt daneben auch eine innere Seite, die folgendermaßen funktioniert. Das heißt, wenn ich letztlich gekränkt werde, löst das in mir einen gewissen Stress aus und ich werde alles tun, um diese Kränkung zu kompensieren, um sie wieder gut zu machen. Wenn aber eine neue Kränkung dahergeht, daherkommt, dann erfordert das von mir natürlich noch größere Anstrengung. Und das wiederholt sich immer wieder. Es ist vergeblich, alles, was ich tue, alles, womit ich mich anstrenge. Und das wird dann halt eines Tages dazu führen, dass ich sage, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende meiner Kräfte, ich bin vollkommen ausgebrannt. Und diese innere Seite des Burnout, die sehr viel mit Kränkung und Gekränktheit zu tun hat, die gilt es meines Erachtens in der Psychohygiene vermehrt zu beachten.
Der Philosoph Arthur Schopenhauer empfiehlt, wenn man merkt, dass der oder die andere in einem Gespräch überlegen ist, einem die Argumente ausgehen und man Unrecht behalten wird, dann sollte man die Sachebene verlassen und auf die persönliche Ebene wechseln. Er empfiehlt, sich entweder emotional betroffen und verletzt zu zeigen oder das Gegenüber persönlich anzugreifen, zu beleidigen und zu kränken. Kränkungen können so also bewusst ausgeübt werden, aber auch unbeabsichtigt, aus Nachlässigkeit und Unbedachtheit. Lässt sich das steuern, andere Menschen nicht zu kränken?
Schopenhauer, der natürlich auch ein großer Zyniker, aber auch ein großer Psychologe war, hat hier, glaube ich, wirklich alles gesagt, was es dazu letztlich zu sagen gibt. Aber er hat auch eben darauf hingewiesen, auf die Macht der Kränkung, wie man Kränkung eben einsetzen kann in einer ausweglosen Diskussionssituation und was die wahrscheinlich bewirken können beim Gegenüber, nämlich die totale Niederlage letztlich. Und das glaube ich schon, dass man Kränkungen auch bewusst einsetzen kann und dass das auch oft geschieht. Das sind dann die besonders Verletzenden, weil man eben weiß, als halber Jurist würde ich dazu sagen, dass das aus bösem Willen geschieht. Das Hauptproblem ist aber meines Erachtens, dass Kränkungen oft unbewusst passieren, dass man eben manchmal Menschen kränkt und das überhaupt nicht weiß und überhaupt nicht wahrnimmt. Deswegen ist es eben wichtig, dass wir ein erhöhtes Kränkungsbewusstsein und nicht eine erhöhte Kränkbarkeit vermitteln und dass wir Kränkungen trotz ihrer Unscheinbarkeit und ihrer Unwichtigkeit einfach viel, viel ernster nehmen, weil sie subjektiv das Leben eines Menschen ganz entscheidend bis zum Tod bestimmen können. Kränkungen haben ja durchaus eine Langzeitwirkung. Man spricht dann auch davon, dass es zur Verbitterung kommt. Also das heißt, das Leben der Menschen ist bitter geworden durch und durch. Und dann, glaube ich, handelt es sich auch um die unheilbare Form der Kränkung. Dann kann man nicht mehr viel machen. Ich habe mal auf einem Grabstein gelesen, er starb an unheilbarer Kränkung, an Verbitterung. Und das, denke ich mir, hat auch die Dinge auf den Punkt gebracht. Warum soll man eigentlich an einer unheilbaren Kränkung letztlich nicht auch versterben können, wie an jeder anderen unheilbaren Erkrankung? Und da hat es auch eine wirklich interessante Untersuchung gegeben. Und zwar hat man bei Mobbingopfern, die sich also systematisch gekränkt fühlten, hat man 5 Jahre, nachdem diese Verfahren abgeschlossen waren, eine Nachuntersuchung gemacht und hat gedacht, denen wird es jetzt sicher gut gehen. Die haben jetzt die Rente bekommen, die müssen nicht mehr an den Ort ihrer Kränkungen zurückkehren, an die Schule. Die haben zum Teil sogar Schmerzengeld und Therapiekostenübernahmen bekommen und vieles andere mehr. Denen geht es jetzt sicher gut. Weit gefehlt. 70% haben noch dieselben Symptome aufgewiesen wie 5 Jahre zuvor. Also es ist nicht besser geworden. Es hat nachhaltige Wirkung gehabt, verbitternde Wirkung. Und letztlich waren diese Beschwerden gleich schwer, das muss man sich einmal vorstellen, wie jene, die durch eine wirkliche posttraumatische Belastungsstörung hervorgerufen werden, also durch eine lebensbedrohliche Traumatisierung, nämlich Schlafstörungen, Freudlosigkeit, Verlust der Lebensqualität, Antriebslosigkeit, Grübelsucht, psychosomatische Begleitreaktionen und vieles andere mehr. Und auch das ist ein Hinweis, welche Macht dieses scheinbar unwichtige Phänomen der Kränkung letztlich auch im Krankheitsbereich verursachen kann.
Und nochmal nachgefragt, lässt sich das steuern, andere Menschen nicht zu kränken?
zu einem gewissen Ausmaß ja. Erforderlich dafür ist, dass man Kränkungssensibilität, Kränkungsbewusstsein entwickelt und dass man sich einfach traut, sich diesem Phänomen, das ein bisschen auch peinlich ist und das tabuisiert ist, sozusagen neutral zu nähern. Ich glaube, es wäre auch ganz wichtig, dass man das Kränkungsthema in die Lehrpläne von Medizinern, Psychotherapeuten, Psychologen aufnimmt, aber dass man auch in der allgemeinen Bevölkerung eine gewisse Sensibilität dafür erzeugt. Es könnten viele, viele Konflikte auch in der Partnerschaft letztlich vorgebeugt werden. Und in der Partnerschaftstherapie, da sagen die Menschen ja fast immer, ich werde so oft gekränkt, die größte Kränkung ist die fehlende Wertschätzung. Und dass diese Kleinigkeiten letztlich tatsächlich eine psychologische Großmacht im Leben der einzelnen Menschen darstellen können, das muss uns viel besser bewusst werden.
Und wie können wir lernen, mit Kränkungen besser umzugehen und weniger verletzlich darauf zu reagieren? Kann hier Verdrängung helfen oder besser nicht?
Verdrängung ist das Schlechteste, weil der Schlüssel zur Lösung des Kränkungsproblems ist, dass wir Kränkungen erkennen und sie ansprechen, dass wir Unsägliches tatsächlich zu Wort bringen. Und auch ein gestandener Mann, eine starke Frauenpersönlichkeit, sich durchaus traut, über ihre Kränkungen, das, was sie gekränkt hat, ein Stück weit zu sprechen. Es hilft, wenn wir im Umgang mit Kränkungen versuchen, sie als Lehre zu benutzen. Also das heißt, zu fragen, warum kränkt mich das jetzt so besonders? Was steckt hier dahinter? Was ist der wahre Kern, der hinter dieser Kränkung verborgen ist? Warum ist diese Person für mich so wichtig, dass sie mich tatsächlich kränken kann? Es ist meines Erachtens auch wichtig, dass man durchaus therapeutische Hilfe in Anspruch nimmt, wenn man damit nicht mehr fertig wird, wenn sich das Ganze ein Stück weit verselbstständigt hat. Es ist wahrscheinlich erforderlich, dass wir bemüht sind, in unserem Leben mehr Gelassenheit entwickeln zu können. Das ist wahrscheinlich der zentrale Punkt. Wir können manche Dinge nicht ändern. Wir können nicht ändern, dass wir halt immer wieder gekränkt werden, weil sie so häufig vorkommen. Aber wie wir uns den Kränkungen gegenüber verhalten, nämlich aus einer souveräneren Position heraus, die auch viel Selbstbewusstsein erfordert, das ist meines Erachtens etwas ganz Wichtiges. Und obwohl ich Mediziner bin, sage ich jetzt etwas Seelsorgerisches. Es wäre wahrscheinlich auch wichtig, dass wir die Kunst des Verzeihens lernen. Verzeihen, wie gesagt, hat vor allem also religiöse Aspekte, aber durchaus auch psychologische. Denn wenn wir loslassen können manche Dinge, also Kränkungen der Vergangenheit, dann gelangen wir tatsächlich in einen Zustand der Gelassenheit, des Loslassens. Und wenn wir verzeihen können, verzeihen wir immer auch uns selbst, weil wir diesen ganzen Rattenschwanz an Grübeleien, an Vorwürfen, an Schlafproblemen, an Freudlosigkeit letztlich abschneiden können und dadurch uns auch selbst einen Gefallen erweisen, indem wir in der Position des souverän gewordenen Menschen gegenüber den Kränkern auftreten.
Wut, Rache, Verbrechen, innere Emigration, Schweigen sind mögliche Reaktionen auf Kränkungen. Kränkungen können aber auch kreative Energien umsetzen. Künstlerische Leistungen sind oftmals Kompensationen von Kränkungen. Was Künstler wie Michelangelo, Dostojewski, Händel und Robert Schumann zeigen, so lese ich in Ihrem Buch. Erzählen Sie uns doch bitte von einer Kränkung, die in einer künstlerischen Leistung kompensiert wurde, beispielsweise Robert Schumann.
Der Künstler, der psychiatrisch am besten erforscht worden ist, ist Robert Schumann. Weil er einerseits in einer Zeit gelebt hat, in der die Psychiatrie schon ganz gute Untersuchungsmethoden gehabt hat und Krankheitslehren entwickelt hat. Und auf der anderen Seite, weil er wirklich diesbezüglich viel geboten hat. Er hat nämlich im Prinzip fast alle Krankheiten gehabt, die man im psychischen Bereich haben kann. Er war möglicherweise manisch-depressiv, schizophren, er war ein Borderliner, er hat auch nicht ungern getrunken, er hat Suizidversuche verübt, also er hat sozusagen das ganze Spektrum der Psychiatrie geboten. Und er war auch sehr kränkbar. Und Robert Schumann war ja bekanntermaßen mit einer der schönsten Frauen seiner Zeit, jedenfalls mit der besten Pianistin, verheiratet, Clara Wieck. Und da hat es natürlich oft die Situation gegeben, dass man letztlich der schönen Clara zu Füßen gelegen ist und ihre Kunst und den armen Robert überhaupt nicht beachtet hat. Eine Situation ist besonders treffend beschrieben. Sie geben ein Konzert am holländischen Hof und nach 2 Stunden fragt ihn der König, ohne ihn eines Blickes zu würdigen, versteht er denn auch etwas von Musik? Das hat natürlich Schumann furchtbar gekränkt. Und was hat er gemacht? Also wenn wir ehrlich sind, hat er zunächst einmal reichlich Alkohol konsumiert, um sich zu beruhigen. Dann manchmal sogar noch einen Suizidversuch verübt. Aber dann hat er die Ärmel hochgekrempelt und seine Gekränktheit in Musik gekleidet. Und er hat wunderbare Werke geschaffen, vor denen wir heute noch leben, während Clara Schumann ja nur noch Insidern irgendwie ein Begriff ist. Also das zeigt auch, wie man mit Kränkungen durchaus positiv umgehen kann, wenn man sie als Lehre betrachtet und wenn man sich trotz der eigenen Verletztheit fragt, was will sie mir sagen, was kann ich daraus lernen? Und wenn man sich aber auch traut, und das ist, glaube ich, etwas besonders Wichtiges, dass man der kränkenden Person das auch sagt. Damit hast du mich sehr gekränkt. Ob du es wolltest oder nicht, lasse ich dahingestellt. Aber mich hat das auf jeden Fall sehr getroffen. Also Kränkungen leben auch davon, dass man sie reflektiert. Und im Übrigen glaube ich, dass nicht nur Kränkungen eine große Macht haben, sondern auch die Gekränktheit. Man kann, wenn man sich gekränkt präsentiert, also narzisstisch gekränkt präsentiert, durchaus auch ganz, ganz große Macht ausüben. Wir kennen wahrscheinlich alle diese Menschen, die auf uns einen chronisch gekränkten Eindruck machen. Und wenn man denen begegnet, dann hat man immer das Gefühl, ich muss irgendetwas falsch gemacht haben, ich muss der etwas angetan haben, ich muss die irgendwie beleidigt haben. Man weiß zwar nicht genau warum, aber das erzeugt in uns irgendwo so dieses Gefühl der Schuld. Und mit dem kann kein Mensch gut leben, wenn man so das Gefühl hat, ich bin schuldig, ich weiß nicht warum. Und gekränkte Menschen, vor allem narzisstisch gekränkte Menschen, verstehen das oft meisterhaft, mit dieser Gekränktheit, auszuspielen und mit dieser Gekränktheit Macht auszuüben.
Sie empfehlen, Kränkungen mit einer gewissen Neugier aufzunehmen und sehen Kränkungen als Chance, die eine konstruktive Wirkung erzielt. Mit Zunahme unserer Kränkungskompetenz können wir Kränkung positiv nutzen. Sie sprachen davon. Vielleicht abschließend, welche Chancen sehen Sie?
Ich sehe bei Kränkungen sehr, sehr große Chancen, die man nur besser nützen müsste. Kränkungen sind im Gegensatz zum Narzissmus ja nichts, was in der Persönlichkeit vermeißelt ist, sondern es ist etwas Vorübergehendes. Es ist eine Reaktion, mit der man fertig werden kann. Und es gilt hier, dass man Herr und Frau in seinem Haus bleibt, dass man also selbst bestimmt, wer kann mich überhaupt kränken, wer ist für mich so wichtig, wem räume ich so viel Wert ein, dass er mich überhaupt kränken kann, dass wir selbst über unsere inneren Verletzungen und Werte Bescheid wissen. Das ist oft der Fall, dass die Menschen gar nicht wissen, wo ihre Wunden stellen, ihre Schwächen liegen und Ähnliches, und dass wir immer bereit sind, die Kränkung als Chance zu sehen, nämlich sie hat einen wahren Kern, was kann ich daraus für eine Lehre für mich selbst ziehen, dann glaube ich, kann man mit Kränkungen also recht gut zurechtkommen. Der zentrale Punkt ist immer, dass man letztlich die Kränkung zur Sprache bringt. Weil dann, wenn etwas ausgesprochen wird, dann kann man erkennen, es ist jetzt doch nicht so ein ganz großes Problem, wie ich das in meiner Einsamkeit empfunden habe. Und vor allem, man wird dann auch immer zur Erkenntnis kommen, andere Menschen haben auch ihre Probleme. Gekränkte Menschen leben oft in diesem Gefühl, warum geht es mir so schlecht und warum hat es mich getroffen und das ist doch so ungerecht und dass man mir so viel antut und ähnliches, und bekommen immer weniger Gespür dafür, dass draußen nicht nur die heile Welt ist. Und wenn man dann über seine eigenen Kränkungen spricht, dann erfährt man, dass jeder seine Last zu tragen hat, unter jedem Dach ein Ach, heißt das, ein schönes Wort. Und das erzeugt dann ein Stück weit das Gefühl der Solidarität, des Verständnisses, des Vertrauens. Und das ist das beste Mittel gegen eigene Gekränktheit.
Wir gehen jetzt wieder in eine kurze Pause, dann sprechen wir über Wertschätzung, die vielleicht wichtigste Kraft, wenn es darum geht, zwischenmenschliche Beziehungen zu stärken. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Herzlichen Dank, Herr Haller.
Danke.
Das war der zweite Teil unseres dreiteiligen Podcast-Sommergesprächs mit Professor Dr. Reinhard Haller über Narzissmus, Kränkung und Wertschätzung. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim dritten Teil des Gesprächs mit dabei seid, bei Folge Nummer 48, in der wir über Wertschätzung sprechen und darüber, wie echte Anerkennung uns und andere stärkt und wie durch Wertschätzung Kreativität, Motivation und Beziehungsfähigkeit entstehen können. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über Feedback und Bewertungen in eurer Podcast-App. Alle bisherigen Folgen findet ihr auch auf unserer Webseite mnext.marbit.com. Ebenso wie weitere Denkanstöße, Informationen zu unserer Denkwerkstatt und zum Denkdinner. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.